A very warm welcome to Sustainability and Excellence, the podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Hertzner.
Gerade steht die Wirtschaft still, können wir daraus etwas lernen?
Wir sollten daraus sogar etwas lernen, denn wir haben gesehen, dass unsere Wertschöpfung und auch die Konfiguration von unseren Wertschöpfungsketten eben in bestimmten Zeiten an die Grenze des Machbaren stößt. Und wir müssen uns überlegen, wie viel Wertschöpfung wir wieder an welchen Orten produzieren. Das heißt, natürlich können wir jetzt die Globalisierung nicht komplett rückwirkend und rückgängig machen, aber wir müssen uns, glaube ich, schon überlegen, wo wir welche Wertschöpfung stattfinden lassen und auch wie wir vielleicht unsere zukünftigen Konsumenten erziehen und wie wir auch als Konsument umgehen, wie wir unsere Kaufentscheidungen treffen. Also auch da gibt es viele Fragen, die wir beantworten müssen, und wir sollten diese Zeit natürlich auch nutzen, um darüber nachzudenken, wie wir ein zukünftiges Wirtschaften uns vorstellen können. Denn die Umweltprobleme, Klimawandel oder Artenvielfaltverschwund oder auch die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen sind ja trotz dieses Zurückfahrens in dieser Phase der Wirtschaft ja nicht abgearbeitet. Diese Probleme bleiben ja bestehen. Und von dem her müssen wir uns über neue Ansätze Gedanken machen.
Gibt es denn Alternativen und wie könnten wir denn in Zukunft wirtschaften?
Ja, auch die gibt es. Es gibt neuere ökonomische Ansätze im deutschsprachigen Raum. Das wäre beispielsweise Christian Felber mit der Gemeinwohlökonomie in Österreich und in Süddeutschland. Es gibt aber auch noch Radermacher mit der ökosozialen Marktwirtschaft. Es gibt auch den Nico Pech mit der Postwachstumsökonomie, die einen etwas anderen Ansatz verfolgt, oder es gibt die Ökonomie des Lebens von Thomas Rothenburg. Interessant ist aber auch, dass sich global gesehen damit jemand beschäftigt, und der Ansatz ist schon wesentlich älter als jetzt diese genannten hier, die jetzt so in den letzten, ich sage es mal, 10 Jahren passiert ist, nämlich in die Debatte zwischen um die Beziehung zwischen Gesellschaft und Wirtschaft hat sich bereits 1999 Michael Porter eingeschaltet. Der Michael Porter ist den BWL-Studierenden und Managern in der Regel durch seine Wettbewerbsstrategien bekannt, ne? Das Five-Forces-Modell oder das Modell der Wertschöpfungskette. Und sie kommentierten in dieser Zeit immer wieder, dass eine fehlende theoretische Fundierung in der CSR-Debatte stattfindet und dass auch dieser unternehmerischen Philanthropie, also das Corporate Citizenship, letztendlich zu einer reinen Imagebildung und PR-Kampagne verkommt. Und auch das Phänomen sehen wir auch heute, gerade in dieser Phase, dass eben viele Unternehmen jetzt versuchen, mit Spendenaufrufen oder mit Preisnachlässen sogenannte gesellschaftlichen Mehrwert bieten wollen, hat sich aber im Grundgedanken ihres kapitalorientierten, gewinnmaximierten Gedankenguts aber nichts verändert. Und je stärker sich Unternehmen bemühen, eben Verantwortung zu übernehmen, umso mehr häufen sich letztendlich dann auch die Vorwürfe für gesellschaftliche Misserfolge. Das heißt, dieses Thema Greenwashing und letztendlich auch diese moralische oder diese Doppelmoral wird letztendlich immer wieder aufgeführt und vorgeführt. Und das führt letztendlich zu Vertrauensverlusten und auch zu einem Legitimationsentzug gegenüber der Wirtschaft. Und das ist für Unternehmen oder für die Wirtschaft an sich, also für die Ökonomie und die Ökonomik letztendlich ganz schlimm, weil das eigentlichste Gut, das wir haben und auch den eigentlichen Preis, den wir bezahlen, der ist eben nicht in Euro ausgedrückt, es ist auch nicht unbedingt Geld, sondern es ist im Grunde Vertrauen. Und wenn wir in die Wirtschaft nicht mehr vertrauen können, wenn wir in die Unternehmer nicht mehr vertrauen können und sich die Politik auch in diesen Wirtschaftsfragen raushält, also immer die Frage der Regulierung oder wie den Grad der Regulierung, dann wird auch die Politik mit wettbewerbshinderlichen Regulierungen reagieren, und das ist dann grundsätzlich immer schlechter für das Wirtschaftswachstum. Allerdings verliert auch die Politik und das System der Politik letztendlich dadurch an Vertrauen. Das heißt, wir müssen eigentlich überlegen, wie wir den Wettbewerb so konfigurieren, dass es gar nicht zu diesen Regulierungen im Grunde kommen muss. Also wir brauchen andere Regulierungsprozesse. Und einen weiteren Beitrag leisten die Unternehmen selbst mit ihrer Fokussierung auf die kurzfristige Gewinnorientierung. Und je kurzfristiger ich letztendlich versuche, meine Gewinne zu maximieren, umso schneller kommen wir zum Marktversagen. Und auch das sehen wir jetzt in vielen Bereichen ziemlich deutlich. Und dann ist natürlich der Staat gefragt, regulierend einzugreifen. Also Sie sehen, wir müssen eigentlich an die Wurzel des Ganzen. Und das heißt, die Unternehmen müssen überlegen, wie sie die wichtigen Kundenbedürfnisse wiederfinden. Also das, was ich im Bereich Business Excellence immer sage. Die Kundenbedürfnisse haben sie vergessen. Und sie haben den größeren Einfluss und den langfristigen Erfolg einfach beiseite geschoben. Und da müssen wir wieder zurück. Die Unternehmen müssen selbst aktiv werden und die Gesellschaft mit der Wirtschaft wieder zusammenzubringen. Und die bisherigen CSA-Bemühungen seien oder sind eben oft nur lose Aktionen. Ja, man finanziert irgendwelche sozialen Projekte und man macht hier mal einen Spenden und man macht hier mal ein Sponsoring. Und im Nachgang, und jetzt kommt es, ist es zeitversetzt. Also erst mache ich irgendwas, ich sage jetzt mal moralisch Schlechtes. Und dann mache ich Corporate Social Responsibility durch Spenden im Nachgang drauf. Also ich mache sozusagen Business as usual, ja, und versuche dann nochmal ein bisschen von meinem Gewinn, den ich dadurch erzielt habe, zu spenden oder irgendwas damit anzufangen. Wir müssen von diesem Framework aber weg und sozusagen diese gesellschaftliche Verantwortung nicht mehr peripher sehen, sondern wir müssen es direkt in das Geschäftsmodell integrieren. Und die fehlende strategische Verbindung zwischen diesen CSA-Ansätzen und also der Gesellschaft und dem Geschäft führte dazu, dass viele Gelegenheiten im Unternehmen eigentlich ungenutzt bleiben, die für einen gesellschaftlichen Nutzen von Bedeutung wären und wichtig wären. Das heißt, die soziale Verantwortung von Unternehmen geht über die reine Gewinnerzielung hinaus und passiere letztendlich nur durch den langfristigen Erfolg eines Unternehmens und deren Aktivitäten, die gleichzeitig gesellschaftlichen Mehrwert generieren. So, und da ist eben immer die Frage, wie erziehe ich auch den Kunden, dass er im Sinne eines gesellschaftlichen Mehrwerts konsumiert. Und hier schaltet sich dann Porter ein, der die These aufbaut, dass langfristig kein Unternehmen am Markt erfolgreich sein kann, wenn es nicht auch die Bedürfnisse der Gesellschaft berücksichtige. Und bis hierhin geht mit dieser These der Shared Value mit dem Ansatz der CSR und auch einem Stakeholder-Ansatz konkurrent. Shared Value appelliert aber dann an die innere Überzeugung, sich sozial verantwortlich zu zeigen und eben so kurzfristige Geschäftspraktiken zur Steigerung des Shareholder Values und dafür irgendwelche sozialen Projekte zu finanzieren, sind dann eben nicht mehr ausreichend. Und während bei CSR-Maßnahmen zum Beispiel auch das ganze Thema Fairtrade im Einkauf. Also ich kaufe jetzt Fairtrade-Kaffee für meine Mensa ein, ist im Grunde nur eine Umverteilung und das eigentliche Ziel, dass der Gesamtnutzen der Gesellschaft zu maximieren sei, indem ich mich als Unternehmen damit einbringe, läuft im Grunde daran vorbei. Und dementsprechend müssen wir überlegen, wie wir das neu machen und da liefert der Shared Value ein Konzept, wie sich die Brücke zwischen Gesellschaft und Wirtschaft wieder ja, zusammenbringen lässt. Da gibt es drei Ansätze, die wir im Grunde alle gleichzeitig verfolgen müssen. Das erste ist ein neueres Verständnis von Produkten und Märkten. Unternehmen haben in der bisherigen Betrachtungsweise für ihre Produkte zwar ständig versucht, irgendwelche Bedürfnisse beim Kunden zu wecken, die für den Kunden aber gesellschaftlich relevanten Bedürfnisse, beispielsweise bezahlbarer Wohnraum, Altenbetreuung, Gesundheit, Umweltschutz, haben sie eigentlich verpasst. Nämlich Unternehmen liefern eigentlich nur besser die bestehenden Märkte, erschließen neue Märkte oder neue Produkte und Produktinnovationen, die auf einen gemeinsamen Mehrwert ausgerichtet sind eben nicht. Und das müssen sie tun. Das heißt, sie brauchen die bestehenden Märkte, müssen sie besser beliefern mit neuen Produkten und Produktinnovationen, die auf einen gemeinsamen Mehrwert ausgerichtet sind. Und das könnten sie gesellschaftlich letztendlich besser die Bedürfnisse befriedigen. Was müssen die Unternehmen dafür tun? Sie müssen die Bedürfnisse in Erfahrung bringen und Zusammenhänge mit ihren Produkten identifizieren. Also wo ist das Bedürfnis der Gesellschaft und der einzelnen Kunden, die ja letztendlich auch dafür bereit ist zu zahlen, und die Gesellschaft mit ihrem Produkt. Und um diese Bedürfnisse dann befriedigen zu können, kann es eben eine Ausgestaltung, eine Neugestaltung oder eine Umgestaltung des Produktes notwendig sein. Das erfordert in der Regel eine agile Anpassung an die Märkte und zum Teil tiefgreifende Innovationen. Also wir brauchen zum Beispiel Produkte für bestimmte Kundengruppen mit niedrigerem Einkommen in Märkten wie Indien, China oder dergleichen, die momentan nicht lukrativ sind, muss ich aber trotzdem überlegen, wie ich mit meinen Produkten auf diesen Märkten agieren kann. Das zweite ist das Verständnis der Produktivität in der Wertschöpfungskette. Das müssen wir neu definieren. Und es war von jeher die betriebswirtschaftliche Aufgabe von Unternehmen, ihre Produktivität zu steigern. Diese Produktivität, also der effiziente Umgang mit knappen Ressourcen, ist aber direkt mit gesellschaftlichen und ökologischen Themen verbunden. Wir brauchen Wasser und Energie, wir haben Einsatz von Mitarbeitern und so weiter. Und auch umgekehrt wird die Produktivität durch die gesellschaftliche Thematik des Unternehmens beeinflusst. Wir haben Rohstoffmangel, wir haben einen Mangel an Fachkräften. Und diese gesellschaftlichen Themen führen in einem Unternehmen zwangsläufig früher oder später zu höheren Kosten. Und gerade das ist in der Situation interessant, um den Shared Value anzuwenden, nämlich wir könnten zwischen einem gesellschaftlichen Fortschritt und der Produktivität eine Konkurrenz herstellen, die dann immer besser ist, wenn die Unternehmer die Qualität und die Quantität und die Kosten, die Verlässlichkeit ihrer Produktionsmittel und ihrer Produktions- und Logistikprozesse dahingehend verbessern und sich letztendlich gleichzeitig für den Erhalt essentieller natürlicher Ressourcen einsetzen. Also wenn die Effizienz steigt, so der Glaube, dann kommen wir auch mit diesen knappen Ressourcen besser aus. Das funktioniert immer nur bis zum Teil. Auch das werden wir mal in der Nachhaltigkeitstheorie haben, dass durch die Konsummuster letztendlich dann eine Überkompensation eintrifft. Das heißt, wir sehen es ganz toll bei energiesparenden Glühbirnen und den LED-Lampen, dass wir zwar hier effizienter geworden sind, der Gesamtstromverbrauch aber trotzdem zunimmt und nicht abnimmt, obwohl wir stromsparendere Ressourcen haben. Und auch die ganzen Kühlschränke sind ja immer energieeffizienter geworden. Trotzdem verbrauchen wir immer mehr Energie. Also auch da lässt sich letztendlich ein Trugschluss drin finden. Und die Themen reichen aber weiter. Von der Energie, Logistik, Ressourcennutzung, Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Mitarbeiterproduktivität bis hin zur Standortwahl haben wir hier eine Optimierung von der Wertschöpfung vorzunehmen. Und der dritte Punkt ist die Entwicklung von lokalen Clustern. Unternehmen sind nämlich direkt in ihre Umwelt eingebunden und ich kann nicht sagen, ja gut, ein Unternehmen steht jetzt im Ausland und dementsprechend betrifft das ja nicht mich. Auch im Ausland ist es in einer direkten Umwelt und die Organisation kann eben nicht von dieser isoliert und losgelöst betrachtet werden. Wir brauchen daher ein starkes, wettbewerbsfähiges Umfeld sowie letztendlich starke Kooperationen für den Erfolg. Und das ist dann erfolgsentscheidend. Also ein wettbewerbsfähiges Umfeld und starke Kooperationen. Das ist für den Erfolg ausschlaggebend. Und dieses Umfeld reicht von den regionalen Partnern, Ausbildungsstätten, damit Zugang zu Mitarbeitern, NGOs, Verkehrs- und Telekommunikationsstruktur über die Bildung weiter. Also hier müssen wirklich alle lokal zusammenarbeiten. Und auch dieses Schlagwort der Kooperation finden wir beispielsweise in der Gemeinwohlökonomik, dass wir eben nicht über Kompetition, also über den Wettbewerb, sondern eben viel erfolgreicher sind, wenn wir kooperieren. Und auch das ist hier der Gedanke bei diesen Clustern, nämlich nur durch die Bildung dieser Cluster kann ein Fortschritt bei der Produktivität, bei der Innovation und der Konkurrenzfähigkeit im Grunde sichergestellt werden. Und die Stärke dieser Cluster liegt in den Rahmenbedingungen, falls eben Problemstellungen nicht optimal durch einen Shared Value gelöst werden. Und zum Beispiel kann das Unternehmen Schwächen im Bildungssystem selber lösen und eigene Bildungsprogramme anbieten, um so qualifizierte Mitarbeiter zu erhalten. Die Grundannahme bei diesen Clustern ist, dass diese eben erstmal Monopol- oder in monopolähnlichen und ineffizienten Märkten stattfinden sollen, weil die an der Produktivität leiden. Und da sind die Preise intransparent, Mitarbeiter sind ausgebeutet und Zulieferer werden nicht fair bezahlt. Und Sie sehen, auch hier muss die Wertschöpfung wieder regional da sein. Das heißt aber nicht, dass wir keine internationalen oder überregionalen Wertschöpfungsketten mehr brauchen. Wir müssen also die Wertschöpfungskette optimieren. Wir müssen mit diesen Clustern lokal zusammenarbeiten, und zwar auf Basis deren Erwartungen. Und wir müssen einfach die Produkte und die Märkte neu verstehen. Und dann ist es eben nicht notwendig, einen kompletten Cut zu machen, sondern wir können auf Basis dessen, was wir jetzt haben, im Grunde aufsetzen. Also wir müssen nicht komplett wie in den anderen Ansätzen, die ich mal mit diskutieren möchte, an anderer Stelle neu anfangen. Sondern Porto und Kramer sehen letztendlich auch ein hohes Potenzial für Wachstum in diesem Ansatz und sehen dabei aber auch gleichzeitig Innovation bei gleichzeitiger Verbindung von wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Erfolg. Das heißt, das eine, der Erfolg in der Gesellschaft geht mit dem wirtschaftlichen Erfolg einher. Es geht also nicht darum, irgendetwas auf Kosten der anderen zu machen. Und das ist natürlich im Sinne eines Kapitalismus eine wahre Weiterentwicklung. Und gerade durch dieses Merkmal soll dies möglich werden. Und damit passt CSR auch im deutschsprachigen Raum oder mit einer sozialen Marktwirtschaft rein, unterscheidet sich aber in den Nuancen. Bei der sozialen Marktwirtschaft steht zum Beispiel als Hauptargument die Verantwortung als Verpflichtung im Mittelpunkt. Der Shared Value gibt den Unternehmern noch ein weiteres Argument an die Hand und sagt, es ist nicht die Verantwortung als Verpflichtung, sondern es geht auch noch um deinen Eigennutz. Also du hast tatsächlich als Unternehmen, als Manager ein Eigeninteresse und das darfst du verfolgen, wenn du auch an den Erfolg der Gesellschaft denkst. Und das eröffnet nun die Frage, ob es mit dem Share Value tatsächlich wirklich gelingen könnte, eine Brücke zwischen den Ansätzen und den Theorien zu geben. Es gibt nämlich auch Kritik an diesem Modell und vor allem Kritik an der Grundannahme, dass alles, was gut ist fürs Geschäft im Sinne des Shared Value, auch gleichzeitig gut für die Gesellschaft sein muss. Das muss nicht sein. Interessant ist nämlich gerade, dass aus diesem bereits ja, den 2000ern eine profitorientierte Foundation gegründet wurde, letztendlich, wo auch die Frage ist, wie sich deren Legitimierung ergibt. Und der ergibt sich momentan dadurch, dass der Ansatz von großen multinationalen Unternehmen, Konferenzen und Webinaren, World Summits unterschieden wird, die momentan keiner wissenschaftlichen Fundierung unterliegen und auch viele dieser Unternehmen immer in zweifelhafte Geschäftspraktiken mit eingebunden worden sind. Das heißt, diese Unternehmen schöpfen ihre Legitimation daraus, dass sie zeigen, wie verantwortungsvoll sie durch ihre Geschäftstätigkeit sind, ohne dass sie Wohltätigkeit betreiben müssen. Da ist immer genau die Frage, funktioniert das in der Praxis? Und gleichzeitig öffnen sie mit dem Ansatz die Möglichkeit, eben weitere Modelle der Zusammenarbeit zwischen NGOs, Unternehmen und dem Staat zu entwickeln. Bleibt also offen, ob dieses Wertesystem tatsächlich weitergeht. Ich sehe das Ganze ein bisschen differenzierter. Zum einen habe ich das Argument des Eigennutzes. Das müsste eigentlich das Interesse der Unternehmen wecken, auch einen Mehrwert für die Gesellschaft zu erbringen. Die Frage ist jetzt, ob genau dieser Mehrwert erstens messbar ist und ob eben genau ein Mehrwert für das Unternehmen auch mit einem gesellschaftlichen Mehrwert einhergeht. Und vor allem gerade die jetzigen Debatten mit den SDGs oder dem UN Global Compact sind da drin zum Teil gar nicht als relevant aufgeführt, weil er sagt, das brauche ich im Grunde nicht. Also ich habe eine Grundintention da. Es ist eine Weiterentwicklung des bestehenden Modells, ja. Aber die Frage ist tatsächlich, wie es in der Praxis dann gelebt werden kann. Bis jetzt bleibt es auch einen spannenden Ansatz, weil wir auch natürlich daran angehalten sind, Produktivitätssteigerungen zu generieren, einen ökonomischen Nutzen durch einen sparsamen Umgang mit Ressourcen zu haben, auch dass ich dann dadurch einen ökologischen Nutzen habe, also energiesparende Anlagen sparen auch bares Geld. Das ist der Eigennutz. Dieses Prinzip ist grundsätzlich nicht neu, das ist das urgängigste betriebswirtschaftliche Prinzip. Der Umgang mit knappen Ressourcen, das ist eigentlich Wirtschaften. Und da stellt sich für mich die Frage, haben wir dieses Prinzip, das wir seit Jahrzehnten an den Business Schools im Wirtschaftsunterricht lernen und lehren, ist es überhaupt noch nie umgesetzt worden? Also ist aufgrund dessen überhaupt CSR erst notwendig geworden oder hätten wir uns nicht all diese Debatten und all diese Probleme sparen können, wenn wir die BWL von Anfang an auf diesen Prinzipien, wo sie aufgebaut ist, auch diesen Prinzipien gefolgt wäre? Das können wir an anderer Stelle mal weiter diskutieren. Also es gibt viele Punkte und mein Ziel ist es einmal auch in den nächsten Wochen und Monaten mal die anderen Ansätze darzulegen, zum Beispiel eben die Postwachstumsökonomie, die Ökonomie des Lebens oder auch die ökosoziale Marktwirtschaft oder auch eine Gemeinwohlökonomie. Bis dahin arbeiten wir mal gemeinsam an einem neuen Wirtschaftsverständnis und hoffe, dass wir diese Situation und diese Krise als Chance verstehen, uns im Nachgang neu aufzusetzen. Bis dahin, macht es gut. Ciao.
Thank you for listening to the podcast. We hope you enjoy the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.